Ganz herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Ich freue mich sehr, mit euch einige Worte zu teilen, von denen ich einfach begeistert bin, wie Gott Großes tut. Eine Frage an euch: Wer von euch kennt den Petrus? Nicht persönlich, aber doch. Aber vielleicht werden wir ihn heute noch etwas besser kennenlernen. Ich hoffe das. Warum ist es wichtig und interessant, Petrus zu kennen? Je besser man jemanden kennt, desto besser kann man ihn verstehen. Das ist doch so, oder? Je besser ihr jemanden kennt, desto besser könnt ihr seine Handlungen und sein Reden verstehen. Das ist überall so, außer bei den Frauen. Die muss man nicht verstehen, da genügt es, wenn man sie lieb hat. Kennst du den Petrus wirklich? Viele Fakten aus der Bibel werden wir jetzt miteinander kurz anschauen, weil das für mich die Grundlage ist. Und die von euch, die sehr bibelfest sind, die werden diese Aussagen auch ganz schnell zuordnen können. Die Geschichte von Petrus. Aufgewachsen ist er in Galiläa. Aufgewachsen ist er als Seebube, könnte man sagen, oder? Seebub gsi. Sein Vater war Fischer, sein Bruder war Fischer, er selber war Fischer. Für uns ist das vielleicht etwas fern, aber man könnte sagen, das ist wie bei uns ein Landwirt, also ein ganz gewöhnliches, einfaches Leben, das Petrus gelebt hat. Als er ein junger Mensch war, ein Jüngling, war er zuerst Nachfolger von Johannes dem Täufer. Und dann irgendeines Tages haben sie gemeinsam, oder hat er Jesus entdeckt. Und er wurde zu einem Jünger Jesu, zu einem Nachfolger von ihm. Was bedeutet das, ein Jünger Jesu zu sein damals? Was hat das bedeutet? Es hat bedeutet, dass man... Ja? Unterwegs ist mit Jesus, jawohl, auch viel laufen muss. Und dass man die ganze Zeit bei ihm war, eigentlich. Was bedeutet es, heute ein Jünger Jesu zu sein? Eigentlich dasselbe, mit ihm unterwegs zu sein, die ganze Zeit bei ihm sein. Am Morgen, am Mittag, am Abend und in der Nacht. Beim Frühstück, beim Mittagessen, bei der Arbeit, wo immer wir sind, unterwegs mit Jesus zu sein. Das bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein. Es ist nichts so Spezielles und doch ist es speziell, mit Jesus unterwegs zu sein. Petrus hatte auch einige ganz besondere Eigenschaften. Er hatte zum Beispiel sein Herz auf der Zunge. Kennt ihr diesen Ausdruck, das Herz auf der Zunge haben? So, boah, einfach rausreden, raus. Was ihm in den Sinn kam, das hat er gleich gesagt. Darum ist er auch auf die verrückte Idee gekommen, er könnte ja Jesus bitten, auf dem See zu ihm zu kommen. Ich weiß nicht, ob dir das eingefallen wäre. Aber jemand, der sein Herz auf der Zunge hat, jemand, der impulsiv ist, der sich leiten lassen darf, pack, das mache ich doch, der kann das. Der sagt das einfach. Und hat es funktioniert? Ja. Und wie ist es bei uns? Wir sind so kompliziert. Ja, aber müsste ich zuerst eine Versicherung machen und dann die Schwimmweste anlegen und überhaupt? Wisst ihr was? Wir nehmen Gott ganz viele oder ganz oft Wunderweg, weil wir so sicherheitsbedürftig sind. Das war Petrus nicht. Er hat einfach eben das Herz auf der Zunge. wenn es du bist, Herr, lass mich zu dir kommen. Und Joshua sagt, komm. Und er ist gegangen. Und es hat funktioniert. Auch wenn es da noch eine Geschichte zwischendrin gab, seine Kleider und seine Füße wurden dann nass, oder? Aber wisst ihr was? Keiner der anderen Jünger hat das erlebt, weil er bereit war, das zu machen. Übrigens, Petrus war auch einer der Ersten, die Christus wirklich als Messias erkannt haben. Als Jesus ihn fragt in Matthäus 16, 16, kann man sich übrigens gut merken, 16, 16, Matthäus, das erste Evangelium, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, antwortet Petrus auf die Frage, wer denkt ihr, dass ich bin? Kurz darauf war dann noch die Frage, als die Leute Jesus verließen, hat Jesus gesagt, wollt ihr auch gehen? Und was hat Petrus geantwortet? Wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Christus bekennen. Petrus war aber auch ein Draufgänger und ein Feigling. Das gehörte auch zu seinem Leben. Draufgänger, als er damals im Garten Gethsemane dem Malchus das Ohr abschlug mit dem Schwert, zum Glück ist nur das Ohr abgefallen und nicht der Scheitel gespalten. Hätte auch passieren können. Hätte nicht so viel gefehlt. Christus hat das dann wieder geheilt, zusammengemacht. Und kurz darauf hat sich dieser Petrus als Feigling offenbart. Oder wenigstens als halber Feigling. Er hat wenigstens geschaut, wie es Jesus geht. Aber als es darum ging, ihn zu bekennen, hat er gelogen. Petrus war auch ein Augenzeuge der Auferstehung von Jesus Christus. Er hat zwar nicht gesehen, wie er auferstanden ist, aber er hat gesehen, dass er gelebt hat. Er hat ihn mehrmals oder ist ihm mehrmals begegnet, in Markus 16, 7 zum Beispiel. Und dann ist auch etwas ganz Spezielles im Leben des Petrus passiert. Gott hat ihn geheiligt und zugerüstet zum Dienst. Einen ganz einfachen Fischer. Jesus hat ihn gefragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus hat geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus hat ihm dann zur Antwort gegeben, weide meine Schafe. Und ich denke, diese Frage stellt Gott vielleicht auch heute Morgen dir. Willi, liebst du mich? Stefan, liebst du mich? Walti, liebst du mich? Und was ist deine Antwort? Zugerüstet, geheiligt. Das ganz kurz, ein Lebensüberblick über diesen Menschen. Ich möchte auf einige Dinge speziell noch eingehen. Das hilft uns nämlich dann, den Petrusbrief besser zu verstehen. Was war der Einfluss, den Petrus hatte? Wie wurde sein Leben oder durch was wurde sein Leben geprägt? Ganz am Anfang stand die Berufung. Als Jesus zu ihm sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Etwas, das es bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Menschenfischer. Gibt es heute Menschenfischer? Bist du ein Menschenfischer? Der zweite Teil der Berufung, den habe ich eben bereits schon gelesen, das ist die Aussage, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und als diese beiden Elemente passiert waren, wurde Petrus ganz besonders herausgefordert. Ihr wisst es, am Pfingsttag haben sie ja alle in Zungen geredet. und Sprachen, fremde Sprachen, so dass alle, die in Jerusalem waren, die Botschaft Gottes verstehen konnten, als sie diese Sprachen gesprochen hat, auch der Petrus. Sie wurden also erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann ist etwas passiert. Wie viele Leute sind damals zum Glauben gekommen? 3000 steht in der Bibel. Auch wenn es nur 2999 waren oder 3001, das weiß man nicht so ganz genau. Aber etwa 3000 Leute sind zum Glauben gekommen, aufgrund einer einfachen Predigt eines einfachen Menschen, der was gemacht hat? Der sich ganz einfach Gott hingegeben hat. Der ganz einfach Jesus nachgefolgt ist. Ein Mensch, der es zugelassen hat, dass Gott in sein Leben hineinreden darf. Ein Mensch, der sein Herz auf der Zunge hatte. Ein Mensch, der Jesus auch mal verleugnet hat. Ein Mensch, der aber immer wieder zurückgefunden hat zur Berufung. Und wenn ihr anschaut, was Petrus an dieser Predigt, an dieser Pfingstpredigt erzählt hat, wisst ihr was, das verwundert mich immer wieder. So gut. So super, so präzis, dass die Leute im Anschluss daran sagen, was sollen wir jetzt tun? Hilf uns, was ist jetzt angesagt? Er wird plötzlich zum Berater von vielen Menschen. Eine weitere geniale Rede, die er hatte, inspiriert und erfüllt mit dem Heiligen Geist, ist seine Rechtfertigungspredigt. Und ich sage dem ganz bewusst so Rechtfertigungspredigt. Er hat sich ja nicht gerechtfertigt vor dem Hohen Rat als Mensch, sondern er hat erzählt und er hat gepredigt, wer Jesus ist. Vor dem Hohen Rat, da ist so viel passiert. Dann hat er auch einige Wunder getan, zum Beispiel der Gelähmte im Tempel, dem er gesagt hat, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Wäre noch eine interessante Aussage für uns, oder? Muss ich auch sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und dann denke ich auch, ganz besonderen Einfluss auf das Leben von Petrus hatte seine Berufung, zu den Heiden zu gehen. Diejenigen von euch, die in der Bibel bewandert sind, die kennen die Geschichte, die haben das schon sehr oft gehört, dieses Tuch, das vom Himmel kam mit diesen Tieren, die er opfern sollte oder die er essen sollte. Damit ist etwas passiert im Leben des Petrus. Er war nämlich jahrelang fokussiert auf das jüdische Volk, auf die Leute, die er kannte, auf die Leute, die in seinem Umfeld waren. Er hat sich für die Juden hingegeben, auch als Evangelist. Aber dann ist etwas passiert, nämlich, dass Gott ihm sein Herz geöffnet hat, und ich sage es mal ganz salopp, für die Ausländer. Das Herz geöffnet für die Ausländer, weil die bereit waren, das Evangelium aufzunehmen. Und diejenigen von euch, die die Geschichte kennen, die wissen ja, dass da etwas ganz Spezielles passiert war. Der Petrus ist zu denen quasi in die Wohnung gegangen und hat ihnen ein wenig erzählt, so, was da geschehen ist, so quasi als Vortrag. Eigentlich ohne Erwartung, dass sich jemand bekehrt. Und was ist passiert? Alle, die versammelt waren, sprachen plötzlich in Zungen und waren erfüllt vom Heiligen Geist. Der Petrus war komplett überfordert. Ich weiß nicht, wie dir das geht, gehen würde, oder? Du bist plötzlich überfordert, weil Menschen, für die du kein Glaube hast, plötzlich den Glauben gewonnen haben. und du kannst es ihnen nicht einmal absprechen. Er muss dann zurück zur Gemeindeleitung nach Jerusalem und erzählt ihnen, ja, dass ich habe nicht für den Heiligen Geist für sie gebetet. Die haben einfach angefangen, ohne mich zu fragen, ohne ein Erlaubnis zu haben. Das ist nicht vorgesehen nach dem Schema, das Petrus in sich hatte. Als Jude, als Fisherman. Plötzlich erlebt er, da passiert etwas. Seine Ablehnung gegenüber den Ausländern wurde überwunden durch ein ganz besonderes Erlebnis. Durch den Heiligen Geist. Eigentlich war Petrus sein Leben lang kein Ausländermissionar. Er war berufen, Gemeindeleiter und Hauptpastor in der Gemeinde, in der Urgemeinde in Jerusalem zu sein. Und das hat er eine ganz lange Strecke in seinem Leben gemacht. Im hohen Alter reiste er dann noch nach Syrien und noch weiter nach Antiochien. Da wissen wir nicht so viel in der Bibel. Aber wir können das nachverfolgen, wenn wir außerbiblische Quellen dazu nehmen. Petrus wurde dann auch gefangen genommen und nach Rom geführt, wo er den Märtyrertod dann stirbt, der ihm von Jesus selber vorausgesagt wurde. Petrus war ein besonderer Mensch. Und Petrus war genau gleich wie du und ich. Ein einfacher Mensch. Mit allen Facetten in seinem Leben. Erfolgreich und ein Verlierer. Gott hat ihn gebraucht. Gott hat ihn geliebt. Und Gott hat ihm Gnade gegeben über seinem Leben. Warum lohnt es sich, wenn man den Petrusbrief liest, sich mit dem Leben von Petrus auseinanderzusetzen? Damit wir verstehen, was für ein Mensch Petrus war. Und dann bekommen die Texte, die er geschrieben hat, eine viel tiefere Bedeutung. Gott hat aus einem Feigling und Versager einen Evangelisten, Missionar und tollen Prediger gemacht. Petrus war ein Mann wie du und ich. Oder eine Frau. Nein, er war ein Mann, aber wie du eine Frau bist, ganz einfach. In der Bibel steht sehr viel von Petrus und es hilft uns, ihn zu verstehen, was er im Petrusbrief dann auch schreibt. Und ich selber bin in wikipedia.org gegangen, habe dort eingegeben Simon Petrus und ich habe viel über sein Leben erfahren, eben auch aus diesen außerbiblischen Quellen. Auch wenn in diesem Wikipedia nicht alles so logisch aufgeht und gewisse Fragen über seinem Leben bestehen bleiben, hat es mir die Augen geöffnet. Und ich denke, in der Konsequenz kann man feststellen, dass sich diese Widersprüche sehr einfach auflösen lassen. Bibelkritik hin oder her. Petrus wurde durch Gottes Gnade ein besonderer Mann. Und das wünsche ich übrigens auch für euch, dass ihr durch Gottes Gnade zu ganz besonderen Menschen werdet. Ich habe übrigens eine Kleingruppe, die noch nicht gestartet hat, aber die ich gerne starten würde. Gideon hat sich angemeldet, sonst machen wir das halt zu zweit, gell? Unter dem Thema Bibelstudium für Zweifler, Kritiker, Wissenschaftler und solche, die es werden wollen. Also ich möchte euch einfach einladen, wenn jemand Interesse hat. Könnte noch spannend sein, gerade in diesem Zusammenhang auch, wenn sich da die Bibelkritik etwas einmischt und wir uns echt damit auseinandersetzen. Wenn wir im Petrusbrief lesen, dann müssen wir einfach gut schauen, dass wir das Wort nehmen, wie es steht und versuchen, den Inhalt herauszufinden. Und dass wir jetzt das Leben von Petrus kennengelernt haben, wird uns dabei helfen. Was schreibt Petrus in seinem Brief? Einen Teil haben wir letzten Sonntag schon angeschaut. Er hat sich zuerst vorgestellt, er hat die Grüße weitergegeben, er hat von der Hoffnung in Christus geredet und dann schreibt er besonders über die Berufung jedes einzelnen Christen. Und das ist das, was ich heute mit euch vom Bibeltext her noch teilen möchte. Bis jetzt, das war nur die Einleitung. Jetzt kommen noch drei Punkte. Nein. Ich möchte jetzt zum Text übergehen. Diejenigen, die mitlesen wollen, es steht im 1. Petrusbrief vom Kapitel 1, Vers 13 an, lese ich einfach ein Stück weit, bis die Zeit um ist, und den Rest könnt ihr zu Hause lesen. 1. Petrus 1, 13. Ich habe übrigens mir etwas erlaubt. Das sollte man eigentlich nicht machen. Es steht jeder, der ein Komma oder irgendetwas bei der Bibel zufügt oder weglässt, der soll... Was soll der?
Der soll der Kleinste heißen.
Nicht der Kleinste heißen, sondern ich glaube, der soll gestraft werden irgendwie. Ich habe mir das erlaubt. Aber ich hoffe, dass es mir gelingt, damit das ihr es besser versteht. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe überall, wo Petrus mit ihr, also in der Mehrzahl der Gemeinden, die er ja angeschrieben hatte in Asien, habe ich in Du-Form umgesetzt, weil es dich betrifft. Und als zweites habe ich alle altfrommen Wörter versucht, mit Wörtern zu übersetzen, die uns verständlicher sind. Also, ich fange an. Vers 13. Bemühe dich um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setze deine ganze Hoffnung auf die Gnade, die dich bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorche Gott, weil du sein Kind bist. Falle nicht in deine alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstest du es nicht besser. Aber jetzt sollst du in allem, was du tust, besonders sein. Hier mache ich eine kleine Pause. Dieses Wort besonders, das steht dort eigentlich in den meisten Bibelübersetzungen, steht da heilig. Aber was ist heilig? Heilig verstehen wir heute kaum mehr. Da haben wir irgendein komisches Bild, oder? Wir kennen die Heiligen aus der katholischen Kirche und wir haben zum Wort heilig vielleicht auch einen etwas gespaltenen Eindruck, die Superheiligen, die Superfrommen, die wir kennen. Genau die mit dem Heiligenschein da oben, oder? Ich habe nachgeschaut. Im Hebräischen und im Aramäischen ist das Wort, das verwendet wird, wenn es um heilig geht, hat die Bedeutung besonders. Ganz schlicht, besonders. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, besonders, besonders. Besonders, ja, wir sind besonders, weil Gott uns besonders gemacht hat. Und jedes Mal, wenn jetzt der Text, wenn ich im Text besonders lese, steht eigentlich heilig dort. Aber vielleicht versteht ihr es etwas besser, wenn wir das als besonders, ausgesondert, besonders gemacht da einsetzen. Also nochmals zurück zum Text. Aber jetzt sollst du in allem, was du tust, besonders sein. Genau wie Gott, der dich berufen hat, besonders ist. Denn er hat selbst gesagt, du sollst besonders sein, weil ich besonders bin. Und denke daran, dass der himmlische Vater, zu dem du betest, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird dich nach dem beurteilen, was du tust. Kommen wir wieder in ein Problem, oder sind wir beim Leistungschristentum, oder? Was du tust. Nein, nicht was du Besonderes tust, sondern was du in deinem Leben tust. Wenn du zum Fischer berufen bist, dann tust du eben Fischen. Wenn du als Landwirt berufen bist, dann ist dein Tun die Landwirtschaft. Wenn du als Lehrer berufen bist, ist es deine Berufung zu lehren. Und danach wird Gott dich auch beurteilen, weil du das tust, weil das deine Berufung ist. Und es geht hier nicht um Leistung. Er wird dich danach nach dem beurteilen, was du tust. Deshalb sollst du während deiner Zeit als Fremder in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Das ist für mich auch ein ganz spannender Satz. Deshalb sollst du während der Zeit als Fremder in dieser Welt, wer ist ein Fremder in dieser Welt von euch? Ich auch. Manchmal fühle ich mich auch besonders fremd, oder? Manchmal. Und manchmal fühle ich mich auch daheim. Aber wirklich daheim bin ich ja hier nicht, oder? Also weder in Horgen noch im Hinterthurgau, sondern wirklich daheim sind wir bei ihm. Und hier sind wir Fremde auf dieser Welt. Und in dieser Fremde wollen wir in Ehrfurcht vor Gott leben. Das heißt, Gott die Ehre geben. Das machen, was er uns heißt. In der Berufung, die er dir gegeben hat, ganz egal wie die ist. Und die kann so einfach und so klein sein nach unserem Empfinden, oder? In dieser Berufung zu leben als Mensch. Am Morgen aufzustehen, die Kinder zu wecken oder was immer dann dran ist. Das ist die Berufung, die Gott dir zugedacht hat. Und da wollen wir in Ehrfurcht gehen. Und Petrus sagt dann zu dir, warum du das tun sollst. Denn du weißt, dass Gott dich nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von deinem früheren Leben, dass du so gelebt hast wie schon Generationen vor dir. Er hat bezahlt für dich mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon bei der Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeit ist er für dich erschienen, so dass alle ihn sehen. Durch Christus bist du zum Glauben an Gott gekommen. Weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat und ihm große Herrlichkeit gegeben hat. Und jetzt kommt die Herausforderung. Setze du nun deinen Glauben und deine Hoffnung auf Gott. Setze du nun deinen Glauben und deine Hoffnung auf Gott. Und dann kommt etwas ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob es euch leicht fällt, andere Menschen zu lieben. Also diejenigen, die uns zurücklieben, da ist es nicht so schwierig, oder? Diejenigen aber, die uns ablehnen, die uns vielleicht sogar Böses tun, da macht es uns doch Schwierigkeiten. Und Petrus verlangt da nichts Unmögliches von uns, sondern versucht das in eine gewisse Balance zu bringen. Er schreibt nämlich, jetzt kannst du die anderen, Und dann heißt es, und sie dich aufrichtig lieben. Und das möchte ich ein wenig erklären. Weil es wäre ja so einfach, oder, wenn alle einfach so lieb wären miteinander, aber das ist ja nicht der Fall. Das wisst ihr selber. Auch wenn wir versuchen, die anderen zu lieben, kommt es immer wieder da zur Situation, dass wir diese Liebe nicht zurückbekommen. Aber sie geht voraus. Die Liebe, die Gott in unser Herz geschenkt hat, geht voraus. Jetzt kannst du die anderen aufrichtig lieben. Und diese Liebe wird dazu führen, dass die anderen Menschen überwunden werden. Vielleicht nicht ganz alle. Und vielleicht dauert es auch eine ganze Weile, bis sie überwunden werden durch die Liebe. Aber es wird geschehen. Da gibt es sehr, sehr viele Zeugnisse auch dazu, dass eben Gott das Geschenk der Liebe gibt. Es geht dann weiter. Warum können wir die anderen aufrichtig lieben? Warum sollen wir die anderen aufrichtig lieben? Gibt es einen Grund? Also wisst ihr, einander zu lieben in der Familie ist manchmal ganz schön anstrengend, oder? Einander zu lieben in der Gemeinde kann auch anstrengend sein, oder? Also vor allem, wenn die Leute nicht machen, was ich will, oder? Dann ist es ganz schön anstrengend. Wenn ich aber meine Liebe daran messe oder mich daran halte, wie die Leute das machen, was ich gerne hätte, dann bin ich auf dem Holzweg. Aber Petrus gibt uns da einen wichtigen Hinweis. Er sagt, dass wir die anderen darum aufrichtig lieben können, denn du wurdest von deiner Schuld befreit. Das heißt, die Einsicht, dass ich ja auch nicht ganz perfekt bin. Entschuldigung. Die Einsicht, dass in meinem Leben auch viel krumm gelaufen ist und vielleicht auch heute immer noch krumm läuft. Die Einsicht, dass ich nicht der einfachste Mensch bin, nicht der einfachste Ehemann, nicht der einfachste Vater, nicht der einfachste Pastor, führt mich dazu, dass ich die anderen trotzdem von Herzen aufrichtig lieben kann. Weil wir von Schuld befreit wurden, als wir die Wahrheit Gottes angenommen haben. Und das ist so für mich wie eine mathematische Gleichung, oder? Wisst ihr, was eine mathematische Gleichung ist? Also da gibt es eine ganz komplizierte Formel, oder? Und dann gibt es ein Gleichzeichen und hinten steht dann zum Beispiel eine Zahl oder ein ganz einfacher Ausdruck. Und genau das macht Petrus hier. Er versucht uns in die göttliche Mathematik einzuführen. Er sagt nämlich, du kannst den anderen lieben, gleich, also es wäre das Resultat, oder? Warum? Und jetzt kommt die Erklärung, warum? Warum ist es so, dass ich den anderen lieben kann? Weil wir von der Schuld befreit wurden, in dem Augenblick, als wir die Wahrheit Gottes angenommen haben. Das heißt, wenn wir das noch nicht hinter uns haben, könnte es damit zu tun haben, dass wir die Wahrheit Gottes noch nicht angenommen haben und darum noch nicht ganz von unserer Schuld befreit wurden und darum den anderen vielleicht nur unter Vorbehalt lieben können. Nämlich dann, wenn er uns unsere Wünsche erfüllt oder so lebt, wie wir das gerne hätten und sich so verhält, dass es uns zum Profit wird. Das ist eine interessante Gleichung. Müsste man mal darüber nachdenken. Deshalb sollst du die anderen und sie dich wirklich von Herzen lieben. Wisst ihr, über lange Zeit gesehen, wenn ich einem Menschen mit Liebe begegne, dann wird er eines Tages überwunden durch diese Liebe und er kann nicht anders, als diese Liebe zu erwidern. Habt ihr das auch schon erlebt? Oder habt ihr zu früh aufgehört, in der Liebe diesen Menschen zu begegnen und ihnen die Chance, euch zurückzulieben, damit genommen? Denkt einmal darüber nach. Ich habe das schon mehrfach erlebt, dass dort, wo ich in Freundlichkeit und Liebe auf die Menschen zugegangen bin, die mir auch ablehnend gegenüber gestanden sind, ich sie irgendeines Tages überwunden habe. Und ich habe mir das so ein Stück weit zu meinem Lebensmotto gemacht. Also nicht, dass ich darin perfekt wäre, Gott behüte, aber ich gebe mir Mühe. Und wenn ich Menschen wirklich gewinnen will, dann gibt es für mich nichts anderes. Ich will ihnen in Liebe begegnen. Denn wenn ich ihnen in Widerspruch begegne, dann kann ich sie gar nicht überwinden. Wenn ich ihnen aber in Liebe begegne, dann werde ich mit Gottes Hilfe sie eines Tages überwinden. Spätestens, wenn sie in Not kommen. Dein neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern einen ewigen Ursprung, schreibt uns Petrus. Ist für mich auch wichtig. Eines Tages sind wir alle tot. Eines Tages. Kommt mir gerade ein kleiner Witz in den Sinn. Ihr kennt vielleicht diese Comics von, glaube ich, Schuller heißt er, da mit dem kleinen Hund und der Charlie. Und da ist der Charlie ganz depressiv, ist ein kleiner Junge, und sagt zu seinem Hund, eines Tages sind wir alle tot. Und der Hund sagt dann, aber bis zu dem Tag leben wir. Und genau das ist es. Eines Tages sind wir alle tot. Aber bis zu dem Tag wollen wir leben und nicht in Depression verfallen, sondern das Leben in der Liebe Gottes genießen und es gut machen. Dieses neue Leben hat keinen vergänglichen, sondern einen ewigen Ursprung. Nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verblasst so schnell, schaut nur mich an, wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist unsere Botschaft, welche dir verkündigt wurde. Und dann fasst Petrus zusammen und er gibt eine Anweisung, die mir sehr wichtig geworden ist. Trenne dich deshalb von aller Bosheit und von jeder Form von Betrug. Entscheide dich gegen alle Heuchelei, Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollst du nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen. Ah, hier steht es wieder, das Wort Gottes. Zentrum unseres Glaubens. Das uns verändert, das uns Weisheit gibt, das uns aufzeigt, wie sehr Gott uns liebt. Sollst du nach reiner Milch dem Wort Gottes verlangen, welche du benötigst, um im Glauben zu wachsen, um das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn du hast erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Den Rest könnt ihr selber mal lesen. Ich möchte damit eigentlich abschließen, diesen Abschnitt. Und ich wünsche mir einfach wirklich von Herzen, dass es dir gelingt, in dieser ganz einfachen Berufung, in die Christus uns hineinstellt, im Alltag, nicht als Evangelisten, Missionare und Leute, die auf der Straße irgendwelche Zettel verteilen, sondern als Menschen, die ihren Alltag aus der Gegenwart Gottes herausgestalten. So wie wir das ganz am Anfang gehört haben, als Petrus mit Jesus unterwegs war und erfahren hat, wie Gott durch Jesus sein Leben verändert hat. Wie Gott ihn von Anfang an die Gelegenheit gegeben hat, Wunder zu erleben. Wisst ihr das erste Wunder, das Petrus erlebt hat? Die Schwiegermutter, die geheilt wurde. Also Petrus war ja verheiratet. Von seiner Frau wissen wir leider gar nichts, das hätte mich noch interessiert. Also kann ich euch sagen, es wäre spannend gewesen, diese Frau von Petrus kennenzulernen, aber von ihr steht gar nichts. Wir wissen nur, dass er eine Frau hatte, weil er eine Schwiegermutter hatte. Und man kann keine Schwiegermutter haben, wenn man keine Frau hat. Das ist logisch. Das ist auch Mathematik, oder? Und ich gehe davon aus, dass der Petrus zu seiner Schwiegermutter ein gutes Verhältnis hatte. Denn er ging mit Jesus zusammen sie besuchen. Und sie war krank. Und Jesus hat sie gesund gemacht. Und sie haben ein feines Mittagessen dafür gekriegt. Okay? Also, bitte, nehmt das Leben mit Jesus in dem Sinn ernst, dass er jeden Augenblick in eurem Alltag Raum hat. Seid mit ihm unterwegs. Nur am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, ist so, wie wenn man bei einem Gast oder wenn man einen Gast einlädt. Am Sonntag darf er kommen. Und da sind wir ja als Christen ganz besonders gut. Oder als Schweizer, nein, als Schweizer muss ich sagen, oder? Wir wissen ganz genau, wenn wir jemanden besuchen dürfen und wann nicht. Wir wissen auch ganz genau, wenn wir jemanden anrufen dürfen, oder? Nach 8 Uhr am Abend dürfen wir niemanden mehr anrufen, oder? Außer Gott selber. Der hat 24 Stunden Zeit für dich. Aber er möchte auch 24 Stunden mit dir unterwegs sein am Tag. Und 7 Tage die Woche. Okay, ich wünsche euch ein begeistertes Leben. Lehrt, was die Bibel uns lehrt. Amen.